Ich bitte euch jetzt schon gleich einmal, euch darauf einzustellen, dass diese Kurzpredigt jetzt eine Kinderpredigt wird. Ich meine eine Predigt, die nicht so hochgeistig ist, sondern noch höhergeistig ist. Ja? Dieser Gottesdienst, der hat nämlich ein Motto. Nicht nur dieser, sondern auch alle Nächsten, die kommen. Und der Michael kann jetzt mal die erste Folie präsentieren. Ja, da sehen wir schon. Was sehen wir? Ein Fisch. Aha. Und der Fisch, der steht für Jesus. Weißt du was? Ingrid, ich glaube, wir nehmen das zweite Mikro. Geht das vielleicht? Dann können wir das hinhalten, weil ich brauche jetzt die Kinder ein bisschen öfter. Schau mal, ob es funktioniert. Ja, da steht. Oh, 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 oh. Okay, es funktioniert. Gut. Also, die Ichthys-Gemeinde hat auch so einen Fisch als Symbol. Das steht für Jesus. Ja? Und diese neuen Gottesdienste, die sollen ein Motto haben. Jetzt schauen wir mal, ob das auch jetzt funktioniert. Nein. Ich habe es nicht eingeschaltet. So. Aber jetzt. Ja! Was steht denn da? Wer kann mir das vorlesen?
Eine Stimme sein.
Da heißt eine Stimme sein. Ja, was meine ich denn damit? Es hat doch jeder eine Stimme da. Jeder eine andere, oder? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen muss ich ja noch predigen, weil das wisst ihr vielleicht nicht, was ich meine damit. Ja, das ist klar. Also, wie ich diesen Gottesdienst vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, auf den Anhieb ist mir eingefallen, ich habe ja etwas, was mir immer schon so wichtig war. Und das Allerwichtigste ist mir, gerade im Lobpreis, dass wir alle vom Baby bis zum ganz, ganz Erwachsenen, sagen wir mal nicht Alten, ja, sagen wir mal Erwachsenen, alle zusammen gemeinsam Lobpreis machen. Und eine Stimme sein, das soll in diesen Gottesdiensten passieren. Also soll dieser Gottesdienst quasi so ein Ichthys Familien Generationen Lobpreis sein. Was heißt denn Generationen? Wer weiß, was Generationen heißt? Nicht, das habe ich mir schon gedacht, dass das niemand weiß. Aber ich hoffe, die Erwachsenen wissen es. Also die Generationen, weißt du, da gibt es verschiedene Generationen. Da gibt es die Kinder. Das ist eine Generation. Haben wir die Kinder hier eigentlich? Okay, alle Kinder, zeigt es mal auf. Dass wir sehen, welche Generation das ist. Ah, okay. Aha, das sind ein paar Nicht-Kinder. Aha, aha. Also, ich meine, wir haben ein Problem. Weißt du, die Generationen machen nicht zu einem kleinen. Generationen sind immer ungefähr 25 Jahre lang. Das heißt, die Jugend gehört dann zu den Kindern dazu. Ich weiß, das ist ein bisschen peinlich, aber die gehören auch dazu. Ja. Also, bis 25, sagen wir halt einmal. Ja. Dann gibt's aber die Eltern. Das ist die nächste Generation. Haben wir auch Eltern da? Bitte Eltern, zeigt's mal auf. Jetzt müsst ihr euch umdrehen, Kinder. Wir sind jetzt noch keine Eltern. Also, ich bin auch ein Eltern. Ja, gut. Also, das ist die nächste Generation. Dann schauen wir mal, ob wir auch noch die nächste, die Omas dabei haben. Und Opas. Haben wir Omas und Opas? Ja, schaut euch das an. Jetzt haben wir schon drei Generationen. Ich weiß nicht, ob wir auch eine vierte Generation haben. Das sind die Uromas und Uropas. Ja, schau! Na, ist das toll? Also, wir haben also vier Generationen. Puh, das ist ganz schön viel. 4 mal 25 sind 100. Also sind die Ältesten dann 100 Jahre alt, oder? Na, vielleicht nicht. Vielleicht stimmt das nicht. Ja, das stimmt, glaube ich, nicht. Ja, also, aber wisst ihr was? Das ist ein besonderer Segen, den Gott uns geschenkt hat. Ja, ein besonderer Segen, weil, wenn wir alle zusammen mitmachen, dann passiert was Großartiges. Ich habe mir heute ein Bild ausgedacht. Du kannst dir unsere Gemeinde vorstellen musst du ein bisschen weggehen dort, glaube ich. Geh lieber auf die andere Seite rüber. Wie, was ist denn das? Ein großer Spiegel. Und dieser große Spiegel, der hat einen speziellen Auftrag. Und dieser Auftrag ist urwichtig. Der Auftrag kommt nämlich von Gott. Dieser Spiegel, was macht denn ein Spiegel? Die Inge, zeig uns mal den Spiegel. Hä? Ein Spiegel, was macht der Elias? Der macht? Na, schaut mal rein in den Spiegel. Was macht der Spiegel? Naja, natürlich, er spiegelt. Na, sonst würde er nicht Spiegel heißen. Natürlich! Okay, aber schaut mal, da oben haben wir auch den Spiegel. Ja? Aber dieser Spiegel, der soll jetzt, dieser Gemeindespiegel, der soll jetzt nicht mich spiegeln. Den müssen wir so drehen, dass er wenn anderen spiegelt. Oh! Das ist. Oh! Da ist schon was zu weit gegangen. Jetzt zurück. Was ist denn da passiert? Okay. Das ist ganz verschwommen gewesen. Na, sowas. Also, da ist Jesus. Jesus soll unsere Gemeinde zeigen. Wenn also jemand vorbeigeht bei dieser Gemeinde und einen Blick hineinwirft, dann soll er Jesus sehen. Und wie er uns alle lieb hat. Und deswegen müssen wir ein guter Spiegel sein. Jetzt schauen wir mal. Jetzt habe ich da so ein Bild von Jesus mit. Ich meine, so schaut er nicht wirklich aus, ja, das weiß man ja nicht so genau. Aber ich habe mal ein Bild damit und das habe ich jetzt aber so, dass ihr das gut sehen könnt, oder? Nein, könnt ihr das nicht gut sehen. Jetzt brauchen wir mal einen Spiegel, vielleicht sehen wir es dann besser. Ingrid, gell, hilf mir mal. Jetzt schauen wir mal, halten wir mal den Spiegel irgendwie und schauen wir mal, ob jetzt habe ich es verkehrt angebreitet, sowas. Ob jetzt irgendjemand was sehen kann. Ich weiß nicht genau, da muss man schauen, dass der Spiegel richtig zeigt. Wer kann denn das sehen, das Bild? Also, jetzt müssen wir machen mal so. Die Ingrid bewegt den Spiegel und wenn ihr Jesus seht, dann zeigt sie alle auf. Okay, wenn nicht, dann nicht. Aha, sehr gut. Jetzt schauen wir mal, ob die Erwachsenen das auch sehen können. Ha? Schauen wir mal, Erwachsene, könnt ihr das auch sehen da hinten? Ja, super, okay. Aber jetzt wenn der Spiegel nicht in die richtige Richtung zeigt, dann... Sehen wir Jesus nicht, gell? So, also, unser Job ist es, also ein großer Spiegel zu sein. Aber wie geht das? Ha! Gerade haben wir ein Lied gesungen. Wir geben dem Herrn Jesus unser Herz. Und wenn wir das getan haben, dann werden wir ein kleiner Spiegel. Jetzt würde ich gerne wissen, wer hat denn Jesus hier sein Herz gegeben? Also nicht nur die Kinder, meine ich, die Erwachsenen natürlich auch. Ja, also jeder, der da ist, ob jung oder alt, ganz egal, ist ein Spiegel für Jesus, wenn er sein Herz Jesus gegeben hat. Aber der Spiegel, der große Spiegel von der Gemeinde, der funktioniert nur, wenn alle kleinen Spiegel in die richtige Richtung zeigen. Das heißt, wenn ein Spiegel schon mal falsch ist, na, sagen wir mal so, wie können wir denn Jesus überhaupt spiegeln? Wie können wir das machen? Ich stelle mich so her und jetzt bin ich Jesus? Nein, das ist nicht so. Na, Benni? Wir geben Jesus unser Herz. Ja, und sehen das die anderen Leute von draußen? Ja. Aber wie können sie das sehen, dass du Jesus dein Herz gegeben hast? Du weißt das? Aha. Also ich weiß nicht, ob dir das ganz gut gelingen wird, dass du gar nichts Schlimmes mehr machst. Aber weißt du was? Du hast recht. Sie sehen das, wenn wir zum Beispiel einander helfen. Oder wenn wir freundlich sind zueinander und nicht schlecht reden über die anderen. Dann sehen sie ein tolles Bild von Jesus. Weil dann kommen die Leute rein und denken sich, ja, was ist denn da los? da streiten sie sich nicht. Ah, doch, ein bisschen. Ah, aber jetzt haben sie sich entschuldigt. Ganz was Besonderes. Natürlich kann es passieren, dass wir einmal nicht zu Jesus spiegeln. Was passiert dann? Was passiert dann mit unserem Spiegel? Das, was vorher schon passiert ist. Dann können wir Jesus nicht mehr gut sehen. Ja, das ist nicht gut. Und wenn das passiert, dann ist alles vorbei, oder? Nein? Was können wir da machen, dass der Spiegel wieder sauber wird? Ah, da schon, da haben wir schon einen Opa. Ich meine, den darf ich schon sagen, gell? Also, der hat da was gesagt. Habt ihr es gehört? Soll er mal laut sagen? Ja. Und was macht denn der Herr Jesus? Ha! Er putzt in den Spiegel. Aber weißt du was? Wenn das nicht alle machen, dann wird trotzdem der große Spiegel irgendwo ein bisschen komisch. Ja, das ist halt leider so. Weil der große Spiegel bist du und du und du und du und du und da hinten noch ganz viele. Alle zusammen sind der Riesenspiegel. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu lang werde. Ja, das ist dein Sohn. Ja, gut gesagt, ja. Aber weißt du, ich muss es mal nützen, wenn ich so mit den Kindern so kindlich predigen kann. Weißt du, das ist gut. Schaut mal, das passiert. Das passiert, wenn ein Spiegel nicht gut ist. Das passiert dann, wenn zum Beispiel... Ja. Also wann passiert denn das mit einem Spiegel? Wann verbiegt es sich denn so? Wenn die einzelnen Spiegel nicht auf ihrem Platz bleiben wollen. Wenn der eine kleine Spiegel sagt, hey, der da drüben ist mehr in der Mitte, den sehen alle besser, ich will auch eine Mitte, wo mich alle gut sehen. Dann wird der Spiegel ein bisschen verzerrt. Und wenn der andere Spiegel sagt, ich bin viel besser. Ja, das ist so. Als die anderen und sich auch so benimmt, dann kriegt er auch eine Delle. Und wenn ein anderer sagt, oh, ich bin ein armes Würstel, die sind alle viel besser als ich, auch dann hat er eine Delle. Und solche Dellen verzerren das Bild, ne? Der schaut nicht mehr echt aus. Ja, das geht nicht. Ja, der hat gar keinen langen Hals, in echt nicht, schaut, der steht ja davor. Der hat einen normalen Hals, aber der Spiegel macht ein falsches Bild. Und das wollen wir nicht, dass wir Jesus falsch zeigen. Deswegen ist es halt schon gut, wenn wir uns alle in die gleiche Richtung schauen. Und welche Richtung ist das? Jonathan. Ha, woher weißt denn du das? Ja, richtig, zu Jesus müssen wir schauen. Weil dann schauen wir alle in die richtige Richtung. Aber weißt du, da gibt es auch einen, der will das gar nicht. Der will das überhaupt nicht. Wer ist denn das, Lea? Ja. Der will das überhaupt nicht. Und der will, dass der Spiegel sich so verbiegt. Aber noch lieber will er, dass der Spiegel sich nicht nur verbiegt, sondern dass er zerspringt. Weil dann kann man gar nichts mehr gescheit sehen. Ei. Und das passiert... Das will er machen, der Teufel. Ja, das will er. Dauernd. Und das macht er viele Arten, aber er macht es vor allem auch ganz besonders gern, macht er das bei uns ja eh nicht, aber ne, ich meine, er versucht es. Aber er macht es zwischen den Generationen. Da redet der Teufel manchmal den Jungen was ein, zum Beispiel. Ich meine, er versucht es einzureden. Die sind eh viel zu gescheit, dass sie es glauben. Aber ich sage nur, versucht es ihnen einzureden. Zum Beispiel, hey, ihr seid cool. Und die Älteren sind fad. Auf die müsst ihr nicht hören. Die können nicht mal den Computer bedienen. Was sollen die euch beibringen? Naja, so ist es ja auch wirklich, nicht? Ja, so, bitte. Und die Lieder, die sie singen, das ist ja ganz eine Katastrophe. Die sind ja deutsch. Deutsch kann man heute nicht mehr singen, es muss ja alles Englisch sein. Das ist ja die Weltsprache. Und Fahrt ist auch noch dazu. Wie aus dem vorigen Jahrhundert. Geh, Jugendliche, geht's lieber euren eigenen Weg, macht es besser. Das versucht der Teufel ihnen zu sagen. Aber nicht nur der Jugend. Der versucht auch den Erwachsenen dummes Zeug einzureden. Oi, das sage ich eh schon. Das ist gefährlich. Das sagt er zum Beispiel, schau dir mal diese Jugend an. Die sind so frech. So respektlos. Die glauben, dass nur sie auf der richtigen Welle schwimmen. Und dass die Erwachsenen, sagen wir mal, altmodisch und vielleicht ein bisschen gebrechlich sind. Die Jugend hört gar nicht auf euch. Nein, nein, sie lacht euch sogar aus, wenn ihr eure alten Dinge tut. Die Lieder von Älteren singen, das geht gar nicht. Nein, 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 nein. Alles, was sie singen wollen, ist Englisch. Na? Und dann geht's nur bum, 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 bum. Keine Melodien mehr. Wo soll das alles denn nur hinführen? Denkt doch an die gute alte Zeit. Das sagt der Teufel der Erwachsenen manchmal. Tja, warum macht er das? Weil er nicht will, dass die Jungen und die Alten zusammen... Ja, dass sie zusammen ein großer Spiegel werden. Weil, das ist ja ganz wichtig, wir sollen ja der große Spiegel sein. Und jetzt erzähle ich euch mal was. Es gab in der Bibel, da gab es einen Buben. Eigentlich hätte es ihn fast nicht gegeben. Aber dann hat es ihn durchgegeben. Bin ich gespannt, ob ihr draufkommt. Ah, ich glaube nämlich nicht, dass ihr draufkommt. Es ist ein Bub, also eigentlich die Mama, die wollte so gerne ein Kind haben. Aber sie hat keins bekommen. Und da war sie urtraurig. Und dann ist sie in den Tempel gegangen und hat gebetet. Und da war ein Priester dort, der hat Eli geheißen. Und dann hat sie gesagt, lieber Gott, ich brauche ein Baby. Ich wünsche mir ein Baby. Ja, aber wer war denn dieses Baby, wie es dann doch gekommen ist? Du weißt es?
Ja, der Isaac.
Nein, das war nicht der Isaac. Nein, das war nicht der. Er fängt mit S an. Mit S. S, nicht Z. S. Sa. Also sag mal, da gibt es Schulkinder, die schreien einfach heraus. Samuel, ja natürlich, der Samuel war das. Dieser kleine Bub, der ist so lange bei der Mama gewesen, wie er noch an der Brust getrunken hat. Und dann, wie er noch ein kleiner Bub war, hat die Mama, ist in den Tempel gegangen und ist zu dem Priester gegangen und hat gesagt, Gott hat mir so ein tolles Geschenk gemacht und ich will ihm jetzt den Buben zurückschenken. Behalte ihn bei dir und bring ihm alles bei. Und dann ist der Samuel von da an beim Priester geblieben. Und er hat ihm geholfen bei seiner Arbeit und hat auch gelernt von ihm. Und eines, also muss ich mal schauen, schau mal, ob ich da ein Bild habe von ihm, da muss ich mal schauen. Nein, das wollte ich nicht. Ja, da ist er. Ja, genau. Und dieser Samuel, der hat Gott gedient mit dem Eli zusammen. Und eines Tages war es so weit in der Nacht, da hat er geschlafen und plötzlich hat er was gehört. Eine Stimme, die hat seinen Namen, genau, seinen Namen gerufen. Ja, ich brauche gar nicht mehr predigen, das könnt ihr schon dir machen, das ist ja super. Der hat seinen Namen gerufen und was hat er gemacht? Er ist aufgesprungen und ist zu seinem Priester gelaufen und hat gesagt, ich bin da. Was brauchst du? Und der ist aufgewacht und hat gesagt, ich weiß nicht. Geh wieder schlafen. Dann hat er nochmal die Stimme gehört, ist er wieder rübergerannt und hat gesagt, ich bin da. Und der Eli, ich weiß nicht. Wer war es denn? Cecilia. Gott was. Und dann ist es dem Eli eingefallen. Ach, das ist ja Gott gewesen. Dann hat er ihm gesagt, das nächste Mal sagst du, ich höre auf dich. Sag mal, was du sagen willst. Und das hat er gemacht. Dann hat er was ganz Wichtiges gehört. Aber das verrate ich euch jetzt nicht. Er hat was ganz Wichtiges gehört und das hat er dann dem Eli gesagt. Und das ist jetzt nämlich nicht so wichtig, was er da gehört hat. Wichtig war, das war ein junger Mann, ein Bursch. Und der ist älter geworden und Gott hat immer weiter geredet zu ihm. Und so viel ist eingetroffen von dem, was er gesagt hat, dass alle gewusst haben im ganzen Land, da ist ein, wie heißt denn so ein Mann, der von Gott was hört und das weiter sagt. Wer kann mir das denn sagen? Lea. Ja, da ist ein Prophet. Ja, und der Prophet hat dann einen richtigen Job bekommen, einen wichtigen. Er musste wen salben, nämlich den König Saul. Das war damals so, ja. Gott hat den Saul zum König bestimmt und der Samuel hat ihn gesalbt. Ernannt, so halbert, also von Gott ernannt. Und er ist noch älter geworden und er hat sogar in Kriegen geholfen, weil er von Gott immer wieder Weisheit bekommen hat. Und dann, wie er noch älter war, durfte er noch einen König salben. Schauen wir, ob ich den auch finde. Ja, da hat er schon einen langen weißen Bart, oder? Ja, das ist er. Wen hat er denn da gesalbt? Bitteschön.
David.
Ja, richtig. Da hat er den David gesalbt. Und den David kennen wir alle, oder?
Ja,
der ist auf der Gitarre gerade gewesen, gell? Aber nicht den David, meine ich. Sondern den König David. Der war eigentlich der nächste Bursch. Das war ein Hirte, der jüngste von seinen Brüdern. Und dann kommt der Samuel auf einmal daher und sagt, der wird der König sein. Nicht, weil der Samuel es gesagt hat, sondern weil er es von Gott gehört hat. Und der war aber noch viel zu jung. Der war dann noch jung. Da war nämlich gerade Krieg zu der Zeit. Da hat ein Volk gegen Israel gekämpft. Die waren gefährlich. Die haben wie geheißen, wer weiß denn das? Sag's laut. Ja, die Philister waren das. Und alle haben Angst gehabt, weil da war so ein Riesengroßer. Ein Riesengroßer, der ist vorgekommen und hat immer Gott verspottet. Und wie hat denn der geheißen? Goliath, ja, das siehst du. Aber der David, der war noch zu jung, um ein Soldat zu sein. Der war nicht alt genug für einen Soldaten. Nein. Da war ein junger Mann, so ein junger. Vielleicht ein Jugendlicher. Und der ist da gekommen und hat seinen Brüdern was zum Essen gebracht. Die waren nämlich schon Soldaten. Und dann hat er gehört, was da passiert ist. Was hat er gemacht? Er hat sich geärgert. Und hat gesagt, wie könnt ihr das zulassen, dass der unseren Gott verspottet? Ja, aber der ist ja so riesig. Aber was hat er dann gemacht? Er hat nämlich alleine gegen den Goliath gekämpft, genau. Aber war er eigentlich alleine? Nein, Joel? Wer war denn mit ihm? Wer war mit ihm? Na, Gott war mit ihm, na sicher.
Und der
Einzelstein
auf die
Schuhe. Ja, bumm. Das kann eben nur Gott machen, sag ja. Da hat ja Gott mitgeholfen, dass der Stein genau richtig getroffen hat. Das ist klar. Aber wenn der David nicht hingegangen wäre, der kleine David, der riesige Goliath, ja, dann wäre der Stein auch nicht geflogen. Das war ein wichtiger Job, den der David da gemacht hat als Junger. Aber was war er noch? Er war ein toller Lobpreiser. Der hat ganz viele Lieder geschrieben. Die finden wir auch in der Bibel, die heißen Psalmen. Ganz viele Lobpreislieder geschrieben. Er war ein großer König, von dem alle lange noch gesprochen haben und auch immer noch reden. Er hat viele Kriege gewonnen. Dann gab es später einen anderen Burschen. Das war ein Nachkomme von David, aber ein weiterer Nachkomme. Der ist König geworden. Wie alt war er denn da? Könnt ihr mal lesen, was da steht, Debbie? Der war 8 Jahre alt. Wer von euch ist 8? So alt war der, wie er König geworden ist. Kannst du König sein? Na, der musste es auf jeden Fall sein, ja? Und da steht was da, wer kann man das vorlesen, was da steht? Da brauchen wir jetzt aber das Mikrofon, dass das alle mithören. Aber wir müssen uns beeilen, weil wir haben nämlich so wenig Zeit.
Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn gefiel, folgte dem Beispiel seines Stammvaters David, ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen.
Weißt du, warum das so wichtig ist? Weil der vorige König, der hat nicht so lange regiert, aber das war ein schlechter König. Der hat nämlich viele Götzenbilder aufstellen lassen und hat andere Götter angebetet, nicht den richtigen Gott. Dann jetzt mal weiter.
Im 8. Jahr seiner Herrschaft, als er noch sehr jung war, begann Josia, den Gott seines Stammvaters David, zu suchen.
Also er ist dann ein bisschen älter, aber nicht mehr ganz 8, er war schon ein bisschen jugendlich. Und da hat er begonnen, wirklich ganz genau Gott zu suchen. Und im 12. Jahr, da war er schon ein junger Mann. Das sage ich jetzt dann, können wir weitermachen. Da hat er angefangen, Israel zu reinigen. Von all den Götzenbildern, die hat er alle kaputt gemacht. Und hat sein Volk wieder zurückgeführt zu Gott. Und was ist denn das Besondere jetzt an diesen ganzen, an diesen Leuten? Das waren alles mal Kinder. Oh, dann sind sie jugendlich geworden. Dann junge Erwachsene. Dann Erwachsene. Und dann noch Erwachsenere. Und dann noch ganz Erwachsene. Und irgendwann sind sie dann zu Gott gegangen. Ja? Aber egal wie alt sie waren, Gott hat immer was gemacht mit ihnen. Deswegen ist es auch ganz egal, wie alt wir sind. Und nur wenn wir alle das tun, was Gott von uns möchte, ob jung oder alt, zusammen, dann werden wir es richtig machen. Ein ganz wichtige Sache muss ich noch sagen, weil eine ganz besondere Geschichte kommt noch und die hat für die unsere Gemeinde eine Bedeutung, weil die ist auch prophetisch unserer Gemeinde gesagt worden. Da ging es um einen Mann, schau mal, wer ist denn das? Mose. Der ist als kleines Baby geboren. Naja, klar. Aber dann ist er gerettet worden von Gott. Und dann ist er als Prinz aufgewachsen in Ägypten. Und dann ist er abgehauen. Er musste abhauen, weil er hat ihn umgebracht. Aber dann hat er Gott gefunden. Und dann hat Gott was aus ihm gemacht. Einen großen Führer. Er hat nämlich dann das ganze Volk Israel aus Ägypten hinausgeführt. Und dabei musste er im Auftrag von Gott das Wasser spalten, damit das Volk durchgehen kann und Ägypten nicht nachkommt. Und sie haben, es war nicht so angenehm, durch die Wüste zu ziehen, es ist urheiß und es gibt nicht viel zum Essen. Aber sie haben gewusst, wir kommen in ein gelobtes Land. Und wie sie da schon in der Nähe waren, da hat der Mose was gemacht. Er hat wen ausgeschickt. Er hat junge Leute ausgeschickt, die ausspionieren, das waren so Spione, die sollten ausspionieren das Land, schauen, ob das eh gut ist und ob es da viele Kriege gibt und so weiter. Und die sind zurückgekommen und haben gesagt, oh, das ist ein tolles Land. Bah, schau, lauter Trauben, wir haben sogar mitgebracht. Ganz, da fließen Milch und Honig, also das ist super. Aber ein Problem, es sind Riesen. Die können wir nie besiegen, das schaffen wir nie. Nur zwei waren dabei, die haben was anderes gesagt. Die haben gesagt, ja, das ist ein cooles Land, alles fließt dort. Ja, es gibt auch große Menschen, aber mit uns ist Gott. Wir sind stärker. Und einer von diesen beiden war Josua. Und diese beiden, der Mose und der Josua, die verbindet etwas. Der Josua war nämlich schon als Kind, hat er schon Mose gedient und mit ihm geholfen. Und schauen wir mal, ob ich da noch ein Bild habe. Genau. Wisst ihr was? So ist es nämlich, wie Gott sich das gedacht hat. Als Kind hat der Josua dem Mose gedient, hat gelernt von ihm und hat ihm geholfen. Er wurde älter. Auch der Mose. Und dann gab es eine Zeit, wo beide miteinander gelaufen sind. Beide miteinander gleich. Schaut's da. Und dann gab es eine Zeit, wo der Mose schon nicht mehr so gut konnte. Und dann hat er die Führung abgegeben an den Josua. Das konnte er deswegen tun, weil sie die ganze Zeit miteinander gelaufen sind. Miteinander, nicht gegeneinander, miteinander gelaufen sind. Die ganze Zeit, von Kind bis zum Tod. Und da konnte der Mose sicher sein, der Josua, der macht's genau richtig. Ja? Und das ist das Wichtige. Da haben wir mal eine Familienfreizeit gehabt und da waren so Propheten da und die haben genau das gesagt zu unserer Gemeinde. Die Josuas und die Moses müssen zusammengehen und sie müssen das Herz von David haben. Und das Herz von David ist? Ja, also weißt du, damals hat Jesus noch nicht auf der Erde gelebt. Aber es stimmt, also Gott ganz nahe sein. Und in Lob und Preisen. Und zusammen Jesus dienen. Das war das Wichtige. Und jetzt bin ich schon fast fertig. Einer der allerwichtigsten Aufträge von der Gemeinde ist, dass wir Gott preisen sollen als ganze Gemeinde. Ein großer Spiegel sein sollen, weil der Spiegel, der zeigt ja nicht nur zu uns hin, der zeigt ja auch zu Gott drauf. Ja, und wenn wir da alle irgendwo anders hinschauen, dann kommt ja unser Lobpreis, einer geht darüber, der andere geht darüber, der andere geht dort. Aber eigentlich, wenn wir alle auf Jesus schauen, dann geht unser gesamter Lobpreis hinauf. Und das heißt, alle zusammen. Aber weißt du, in unserer Gemeinde hat Gott ja schon viel getan. Da kann ich mich erinnern, da war vor gar nicht allzu langer Zeit eine Reise, wo Jung und Alt in die Ukraine gefahren sind. Und zusammen den Leuten dort geholfen haben. Ein großer Spiegel war für Jesus. Und auch mit unseren jüdischen Freunden war das so, bei der Woche der Begegnung, wo alle zusammengearbeitet haben, jung und alt. Und jetzt haben wir einen Lobpreis gehabt mit den Kindern. Und jetzt kommt dann ein Lobpreis auch mit den Kindern. Aber nicht nur mit den Kindern. Ich meine, mein Ziel für heute ist es, dass wir einen Generationen, Familien, aber wie gesagt, Familien, ich tue es Familiengenerationen Lobpreis machen. Ich habe deswegen von jeder Generation aus unserer Gemeinde jemanden eingeladen, Mitglied im Team zu sein. Für diesen Gottesdienst mitzuspielen. Ich meine, wir machen ja nicht nur einen Lobpreis, ihr alle. Wir machen alle zusammen einen Lobpreis. Wir haben von den Kindern wen? Und ihr habt ja schon gesehen, das ganze Konzert hier. Ja, dann die Jugend, die kommt dann gleich noch dazu. Und die Mittelalterlichen, naja, das bin halt so ich. Ja. Und dann kommen noch ein bisschen die Erwachseneren. Das ist zum Beispiel jetzt mein Vater. Der spielt dann auch mit. Ja, also haben wir nur jetzt da die Uromas, da habe ich jetzt niemanden gefragt. Aber das ist nicht so schlimm, vielleicht. Das ist vielleicht nicht so schlimm. Also, jetzt geht's so weiter. Eins ist noch wichtig. Wir können nur alle zusammen Lobpreis machen, wenn wir es lernen, nicht nur zusammen zu sein, sondern auch das zu erlauben, dass jedes Alter sich anders ausdrückt im Lobpreis. Das heißt, die Erwachsenen, das wäre urcool, wenn die nicht nur sagen würden, okay, wir erlauben es euch halt. Ja, sondern wenn sie das auch schätzen würden, dass die Jugend so viel Energie hat, dass sie vielleicht einmal ein bisschen wilder Lobpreis machen will und vielleicht auch ein bisschen englischer. Ja, und, aber das Englisch ist ja in Wirklichkeit ja nur deswegen so wichtig, weil es die Lieder noch nicht in Deutsch gibt, die coolen. Ja, aber ich sage nur, wenn wir es uns gelingt als Erwachsene, dass wir uns ein bisschen anstecken lassen von dieser Energie, dann würde uns das sicher ein bisschen helfen. Zum Beispiel, wenn es da Jugendliche tanzen wollen und dann kannst du sagen, okay, ich schaue halt nicht hin. Ja, du kannst auch sagen, hey, ist das cool? Und du kannst sogar spüren, dass vielleicht deine Füße jucken. Und dann kannst du mitmachen. Und wenn du dich nicht draus mitmachen darfst, dann kannst du einen Zehentanz machen. Wo nur die Füße sich mitmachen. Das mache ich oft am Keyboard. Ja, weil kann ich nicht hüpfen. Ja, aber genauso die Jungen, die sollten auch respektieren, nicht nur tolerieren, die sollten das auch schätzen, wie die Älteren Lobpreis machen. Weil auch das ist etwas, zum Beispiel sogar die ganz uralten Choräle, die sind von tiefgläubigen Menschen geschrieben worden, haben ganz tolle Texte. Ja? Sie dienen dem Lobpreis. Sie dienen dem Lobpreis und das soll man schätzen. Am besten ist es, wenn jede Generation den anderen Lobpreis schätzt und mitmacht, so gut es eben geht. Das wäre das Urcoole, weil dann sind wir ein Spiegel. Dann sind wir eine Stimme. Dann sind wir eine Stimme. Bei den Kindern geht es leicht, die machen immer mit, gell? Sehr gut.